rein.
So, hier, ja, mal. Ach, hier jetzt
kommt das Podium.
Gehört. Ich stelle fest, viele von Ihnen kennen mich bereits, aber denjenigen, die mich nicht kennen, möchte ich in einer zunächst in persönlichen Sache etwas berichten. Aus schicksalsbedingten Gründen bin ich nicht in der Lage, Manuskripte abzulesen oder Notizen zu machen. Das heißt, was ich Ihnen sagen kann, ist die sozusagen eine Stegreifarbeit, also die freie Intuition des Augenblicks. Ja. Es kann sein, dass hier rhetorische Mängel auftreten und ich möchte Sie bitten, von vornherein zu entschuldigen. Im Übrigen, Herr Schneider, es war nett, dass Sie mich da schon so weit vorgestellt haben und Ihnen, dass Ihnen auch gesagt wurde, jetzt nicht ein Wust mathematischer Formeln auf Sie zukommt. In Bezug auf die Literatur, die ich nicht lesen kann, wie es Herr Schneider sagte, pflege ich immer mit Tucholsky zu sagen, meinen geringen Bedarf an Literatur schreibe ich mir selbst. Aber ich komme jetzt mal zur Sache. Der Kongress steht unter dem Zeichen Welt der Weltbilder. Zunächst meine persönliche Meinung zum Begriff Weltbild. Ich finde, der Begriff ist für uns Menschen um viele Nummern zu groß. Nie wird ein Mensch fähig sein, ein vollständiges Bild der ganzen Welt zu entwerfen. Das, was wir Menschen tun können, wir können einzelne, partielle Bereiche der Welt uns heraussuchen, können dann irgendetwas darüber sagen. Das heißt, es kommt dabei auch auf die Sichtweise der Welt an, die der betreffende Autor mitbringt. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass die Wahl des Bereiches und die Sichtweise letztlich vom Autor abhängt. Das heißt, in die Abbildung dieses Bereiches der Welt bringt der Betreffende sich selbst in Form seiner gesamten psychologischen Vorgeschichte mit ein, sodass immer ein solches unwägbares Element dran hängt. Und wenn man sich einmal die großen philosophischen und religiösen Weltbilder der Menschheit anschaut, dann stellt man fest, dass es sich hierbei im Wesentlichen um logische Sätze handelt, die auseinander hervorgehen und letztlich immer auf irgendeine Grundthese zurückgehen. Und gerade in diese Grundthese kommt eben die psychologische Unwägbarkeit mit hinein. Nicht? Aber das wäre an sich in Ordnung, denn für eine große Vielzahl solcher Weltbilder kann im Grunde genommen nur eine Bereicherung sein und kann die Diskussion anregen. Allerdings gibt es Grundthesen der Philosophie und der Religion. Wenn sich zum Beispiel zwei Weltbilder solcher Art gegenüberstehen, dann sind diese Grundthesen praktisch kontrovers. Sie schließen sich eigentlich im Sinne einer Kontradiktio gegenseitig aus. Das bedeutet, dass mindestens eines dieser Weltbilder falsch ist oder alle beide. Nun, das macht eigentlich auch nichts weiter aus. Wenn der Begriff nicht weitgehend missbraucht würde, und hier sehe ich in der Pluralität der Weltbilder eine sehr ernste Gefahr. Es fehlt hier nämlich etwas. Denn sehen Sie, jedes Weltbild lässt sich bis zur Karikatur verkürzen. Und dann nennt man das Ganze eine politische Weltanschauung, die dadurch offenbar gekennzeichnet ist, dass keiner die Welt wirklich angesehen hat. Und das, was dann passiert, ist das eigentliche Risiko. Diese stark verkürzten, also leicht dem Anhänger eingehenden Dinge werden internalisiert. Und durch diese Verinnerlichung wird dieses ganze mangelhafte und zu stark verkürzte Bild oder Karikatur zu einem Teil der Persönlichkeit und ist damit nicht mehr hinterfragbar. Jede Hinterfragung bedeutet ja jetzt eine Beleidigung. Nun bildet sich das Ich-Ideal bezogen auf dieses Bild aus und wegen der Konflikte, die nun zwangsläufig entstehen, das Feindbild. Und wenn nun alle diese ähnliche Meinung angenommen haben, sich in ihren Feindbildern solidarisieren und die anderen tun das auch, dann können entsetzliche Dinge passieren. Wir haben das ja in Deutschland alle erlebt oder schauen sich Jugoslawien an, schauen sich die anderen Gegenden der Welt an. Hier passieren entsetzliche Dinge und wenn sie jetzt auch auf den Grund gehen, dann lediglich, weil hier internalisierte, nicht hinterfragbare Vorurteile zur Lebensmaxime werden. Das heißt, letztlich können aber die philosophischen und religiösen Weltbilder nichts dafür, auch wenn sie konträr zu sein scheinen. Ja, ich komme gleich so. Ich bin ja mitten im Thema gleich drin. Ja. Also, es ist so, dass man nach meiner Auffassung jetzt etwas braucht. Man braucht nämlich einen Prüfstein, der uns zeigen kann, welche dieser Bilder falsch sind und welche von denen man sich hier verabschieden sollte. Ein solcher Prüfstein scheint noch nicht da zu sein. Die Forderung an diesen Prüfstein, diesen Selektor sozusagen, wäre, ist erstens die völlige Wertfreiheit, zweitens muss er einen Teil der Welt wiedergeben, so dass man an die Grenze des Kompetenzbereiches kommt, um einen Blick in den Hintergrund der Welt zu tun. Denn dann entsteht ein System von Fakten, die nicht umgangen werden können. Und dann kann man vergleichen. Und wenn nun irgendwelche Grundthesen sich mit diesen aus der Natur selbst stammenden Sachverhalten beißen, kann man sie von vornherein vergessen. Und da wollte ich jetzt drauf kommen. Nun ist es so. Es bietet sich hier als wertfreies Muster der Welt eine Beschreibung der Materie und der Kräfte zwischen der Materie an. Aber wie macht man das? Ich meine, eine einheitliche Theorie der materiellen Welt kann nur eine Theorie ihrer Elementarstrukturen sein. Also der Urbausteine der Welt, das muss es sein. Nun hat man das natürlich schon sehr häufig versucht. Mir fiel, als ich Student war, bereits auf, ich habe mich da sehr intensiv um diese einheitlichen Beschreibungen gekümmert, die großen Theorien gekümmert. Und da stellte ich eigentlich immer wieder fest, dass alle diese großen Theorien meist mit Worten beginnen wie: Denken wir mal uns das Elementarteilchen X als. Oder nehmen wir mal an, der Prozess Y wäre. Und dann wird um diese Hypothese, das ist durchaus zulässig, ein mathematischer Apparat gebaut. Und später wird dann leicht vergessen, dass dies alles im Konjunktiv ausgedrückt wurde. Dann sagt man, es ist so. Als gutes Beispiel denke ich an die Rotverschiebung des Lichtes. Da hat Hubble damals entdeckt, dass sich alle Linien des Spektrums zum Rot hin verschieben. Er hat nachweislich lediglich gesagt, wenn ich mir diese Spektren anschaue, dann sieht es mir beinahe so aus, als ob es ein Doppler-Effekt wäre. Dann hat man dieses sieht mir beinahe so aus, als ob vergessen und gesagt, Hubble hat die Explosion des Universums entdeckt. Er soll da übrigens sehr unglücklich drüber gewesen sein. Ich meine, das kann an sich gar nicht gut gehen, wenn es bei der Hypothese bleibt. Oder bei der Vermutung, was könnte das Ding X sein. Dann fiel mir noch weiter auf, dass diese mathematischen Theorien alle so tun, als ob es keine Kompetenzgrenze gäbe. Kurz, sie erschienen, wie es der Herr Dr. Emde mal so schön sagte, Transzendenz verschlossen. Und Herr Emde ist übrigens, glaube ich, im Saal. Also. Und nun sagte ich mir, man sollte den Weg umkehren. Man sollte zunächst mal nicht die Frage stellen, was könnte es sein, sondern die Frage, was wissen wir denn nun tatsächlich über diese Elementarstrukturen? Immer unter der Voraussetzung des galileischen Verzichtes auf alles, was nicht numerisch fassbar ist. Das war auch keineswegs damals eine Vergötterung der Zahl, sondern das hat einen sehr praktischen Hintergrund. Ich kann nämlich durch Messungen die Naturvorgänge auf Zahlenkolonnen abbilden und auf diese Zahlenkolonnen kann ich dann die Methoden der Mathematik anwenden, Methoden, die die schärfsten Kriterien haben und die saubersten Beweisführungen liefern. Hier gibt es keine kontroverse Diskussion, hier gibt es keine Meinung, hier gibt es nur falsche oder richtige Lösungen. Und ob die Lösung falsch oder richtig ist, kann jedermann der Rüstigkeit überprüfen. Deswegen die mathematische Beschreibung. Und wenn man nun einmal fragt, was wissen wir denn nun eigentlich von der Welt und ihren Urbausteinen, dann kann man sagen, zunächst mal können wir aus der Erfahrung, nicht aus einer Meinung, sondern aus der Erfahrung des uns überschaubaren, sichtbaren Universums einige Sätze formulieren, die man als Ausgangspunkt, sozusagen als intellektuellen Bahnhof verwenden kann, in dem die Reise dann losgehen kann. Mathematik für sich ist niemals eine Weltbeschreibung, sondern die Methodik. Ein ganz schlauer Mensch hat mal gesagt, von einem Bekannten auch mir gefragt wurde, naja, Reim ist sehr schwer zugänglich, aber der geht ja von der Erfahrung aus. Ja, ich frage mich um Himmels Willen, welche physikalische Theorie geht eigentlich nicht von der Erfahrung aus. Aber nun gut, ich habe als Erfahrungssätze nur wenig Prinzipien benutzt, zum Beispiel erstens den Satz, es gibt Erhaltungsprinzipien, die man durch Invarianzkriterien oder durch Symmetrien beschreiben kann. Zweitens, es gibt Extremalprinzipien, die mit Variationstheoremen fassbar sind. Drittens, es gibt ein Quantenprinzip der Wirkung. Das heißt, jede Wirkung ist ein ganzzahliges Vielfaches einer Naturkonstanten. Das wurde von Planck entdeckt. Und viertens schließlich, die Elementarstrukturen der Materie stehen über den leeren Raum hinweg durch Wechselwirkungsfelder in Beziehungen, in physikalischen Zusammenhängen. Wir kennen empirisch vier Gruppen von Wechselwirkungen, nämlich erstens die starke Kraft, zweitens die schwache Kraft, die elektromagnetische Wechselwirkung und die Gravitation. Es ist offen, ob es da noch andere gibt, ich komme da später noch drauf, aber diese und für zur der mathematische Apparat zur Beschreibung dieser Felder ist neben der Invariantentheorie zum Beispiel auch der mathematische Feldbegriff. So, diesen Dingen muss alles Materielle genügen. Und über die Letzteinheiten wissen wir so viel. Sie sind offensichtlich Ereignisstrukturen, denn wir können sie erfahren. Die Elemente der erfahrbaren Welt sind Ereignisse, zu denen ich sagen muss, wann und wo war's. Und das heißt, diese Ereignisse sind Punkte, das kann man aus der Relativitätstheorie ablesen, einer vierdimensionalen Raumzeit. Man könnte zeigen, es gibt weder den physischen Raum für sich, noch die physische Zeit für sich. Es gibt nur eine einheitliche Raumzeit, die Minkowski nachher zu einem vierdimensionalen Raum entwickelte, den Minkowski-Raum. Wir nennen es den R4, das heißt R heißt Raum und die Indizierung 4 gibt die Dimensionszahl an. Und ich meine, diese Partikel sind demnach wie alles andere, was für uns Menschen erfahrbar ist, sozusagen Ereignisstrukturen in dieser Raumzeit, die sich deutlich vom Hintergrund der Gleichförmigkeit des Nichtseins abheben. Das heißt, ich brauche zugleich erscheinen aber wegen des vierten empirischen Satzes diese Partikel als Zentren von Wechselwirkungen. Ich meine, das ist es, was wir nun auf jeden Fall von den Letzteinheiten wissen. Nun war klar, diese Partikel haben wägbare Massen. Und hier taucht ein Problem aus, das nach meiner Auffassung der Physik noch gar nicht richtig erkannt worden ist. Man sagt, im Mikrobereich müssen wir mit den Methoden der Quantentheorie an die Prinzipien rangehen. Das stimmt. Nur, wenn ich wägbare Massen habe, wir nennen sie ponderabel, dann brauche ich zur Beschreibung nichtlineare Systeme. Das heißt, diese Massen sind zugleich Energiemassen. Ich brauche eine Selbstkopplung der Energie. Und das geht nur, wenn quadratische Glieder in den Gleichungen vorkommen. Nun kann man aber die Lösung nichtlinearer Gleichungen nicht einfach addieren und kriegt neue. Das geht nur den quantentheoretischen Operatorgleichungen im Funktionenraum. Ich meine, wenn ich da ein paar Lösungen habe, ich addiere die einfach und das werden neue Lösungen. Das heißt, die Lösungen der linearen Operatoren konnte der Pascual Jordan ausdeuten als Wahrscheinlichkeitsfunktionen von Zuständen. Während dies bei nichtlinearen Gleichungen nicht der Fall ist, ich brauche aber zur Beschreibung der materiellen Partikel nichtlineare Beziehungen, wie sie sich zum Beispiel aus der allgemeinen Relativitätstheorie ergeben, die sich im Makrobereich bewährt haben. Und nun habe ich versucht, weil diese Partikel Ereignisstrukturen sind und Zentren von Wechselwirkung, habe ich zunächst die Wechselwirkungsfelder auch geometrisiert und jetzt das ganze Problem in den Mikrobereich übertragen und das ganze Problem geometrisiert, dass überhaupt kein phänomenologischer Tensor mehr auftaucht. Und dabei kann man nun lernen, dass es erstens gewisse Letzteinheiten der Geometrie geben muss, weil sonst alles ins Unendliche weggeht. Das ist das eine. Und das andere war, dass jetzt die Geometrie, die gilt, nicht mehr die Riemann-Geometrie der Raumzeit ist, sondern, weil die Wechselwirkungen zusammengefasst sind, es ist eine nicht-hermitische, also nicht-symmetrische in Bezug auf die Indexvertauschung und verschieden von den komplexen Konjugationen, eine nicht-hermitische Geometrie in der Cartan'schen Form, eine Cartan-Geometrie. Und das hat natürlich einige Schwierigkeiten reingebracht, aber andererseits sind die Feldgrößen, die ja in Beziehung stehen, nichtlinearen Beziehungen stehen, die sind ihrerseits natürlich wieder quantentheoretische Operatoren, die aber im übergeordneten Zusammenhang zusammengebracht worden sind. Das heißt, daraus ergibt sich nun aber, weil der erste Satz in Form des Energieerhaltungsprinzips gelten muss, ergibt sich aus diesem Ansatz gleich zu Beginn der Arbeit, das können Sie im Band 1 nachlesen, ein Dimensionsgesetz, das nämlich sagt, wenn ich aus Erfahrung eine bestimmte Dimensionszahl konzipieren muss, dann gibt mir das Dimensionsgesetz an, ob dieser physikalische Raum der Unterraum eines höher dimensionierten Raumes ist oder nicht. Und wenn das ist, wie hoch die Dimensionszahl des übergeordneten Raumes ist. Und wenn man dieses Dimensionsgesetz jetzt anwendet, kommt man dazu, dass die vierdimensionale Raumzeit in Wahrheit der Unterraum eines sechsdimensionalen Raumes ist. Das heißt, zu Raum und Zeit kommen noch zwei weitere Ausdehnungen dazu, die wir als organisatorische Dimensionen bezeichnen. Das geht auf Frau Professor Konrad Martius zurück, die auch hier erwähnt wurde. Die sagte mir nämlich, im Grunde genommen ist die eine dieser Dimensionen gar kein Parameter, es ist eine Weltdimension, die sie als Entelechie bezeichnen würde, als ein Organisationsgrad, der sich aber zeitlich verändern kann. Dann sagte sie mir, wenn einer Entelechie sagt, muss er auch Äon sagen. Die zweite Transdimension ist praktisch eine Dimension, wie es diese Dame ausdeutete, die ich sehr geschätzt habe. Die sagt nämlich, hier wird die Aktualisierungsrichtung des entelechischen Feldes bestimmt in der Raumzeit. Allerdings sind die Dimensionen der Organisation, also X5 und X6, genauso wie die anderen raumzeitlichen Dimensionen, energetische Dimensionen. Das heißt, dieser R6-Raum ist der vollständige Bezugsraum der materiellen Welt. Wenn man nun andere Zahlen in das Dimensionsgesetz 5 oder 7, 8, 9 und so weiter, bekommt man keine weiteren Dimensionszahlen. Nur wenn man die Zahl 6 der materiellen Welt einsetzt, ergibt sich die ganze Zahl 12 als Dimensionszahl. Das heißt, es gibt noch einen zwölfdimensionalen Hyperraum, auf den die Welt zu beziehen ist. Und das habe ich hier mit Herrn Dröscher zusammen erarbeitet, den Sie schon kennengelernt haben. Wir haben uns herangemacht und haben uns jetzt erstmal ihn untersucht. Wie sieht das aus? Also das heißt zunächst, das muss ich vorwegschicken, habe ich alleine zunächst mal eine halbklassische Theorie Und habe den Quantenbegriff aus den Gründen, die ich nannte, die physikalisch noch gar nicht richtig zur Kenntnis genommen worden sind, den Gründen, dass die Quantentheorie ja im Fall nichtlinearer Beziehung gar nicht mehr gilt, weil ich die Lösung nicht mehr addieren kann, da habe ich zunächst mal eine halbklassische Theorie im R6 gemacht, einfach um zu prüfen, ob der Ansatz stimmt. Und man kann tatsächlich nachher ein übergeordnetes Naturprinzip finden. Ich habe es den Weltselektor genannt. Man kann ein übergeordnetes Prinzip finden, das man lösen kann als mathematische Beziehung. Und man kriegt 4 Lösungsmannigfaltigkeiten dabei heraus, die zeigen, dass zum Beispiel die Menge der 6 Dimensionen strukturiert ist. So treten zum Beispiel die ersten 3 Dimensionen des physischen Raumes immer gemeinsam auf als eine semantische Einheit. Die Zeitstruktur tritt als semantische Einheit auf und die beiden Transdimensionen bilden ebenfalls eine semantische Einheit, die wir die organisatorische Einheit nennen. Das heißt, es sind Unterräume, die wir als den R3, den T1 für die Zeitstruktur, den S2 für die organisierten Strukturen eingeführt haben, wobei der Index immer, die Zahl immer angibt, wie viele Dimensionen es sind. Man kann dieses System lösen und bekommt jetzt tatsächlich für die wägbaren Partikelmassen eine einheitliche Beziehung. Das ist das so seit Jahrzehnten gesuchte einheitliche Massenspektrum, das Herr Schneider hier freundlicherweise erwähnt hat. Ich habe das Ganze programmiert, also ich war nicht so mutig und bin da mit dem Taschenrechner barfuß durchgegangen. Ja. Ich habe es programmiert und es zeigte sich eben, dass die gesamten gemessenen Massen drin sind. Es gibt nicht eine kosmische Elementargröße, die ja nicht wiedergegeben wird. Und dann hat das Elektronensynchrotron in Deutschland, die Herren haben gesagt, das ist sehr interessant, die haben dann dieselben Formeln nochmal in Fortran programmiert, ich habe Pascal benutzt, und haben dieselben Daten bekommen. Und jetzt ist es so üblich geworden, dass man, wenn man ein neues Teilchen entdeckt, geht man ins Rechenzentrum, die nennen es immer, wir blasen mal den Heimschen Particle Stack hoch und dann sieht man, wo das Teilchen liegt. Und das ist natürlich ganz hilfreich, ganz nützlich, man kann dann auch erkennen, ob man richtig gemessen hat. Aber ich meine, soweit habe ich es getrieben, ich weiß, der Ansatz trägt. Wieder ein anderer ganz schlauer Mann, sagt er dann daraufhin, weil es eine halbklassische Theorie ist, daher sagt er, von Quantentheorie scheint Heim ja nichts zu verstehen. Nicht? Nur hat er nicht gemerkt, das heißt, ich habe es offen gesagt auch nicht so recht gemerkt, Herr Dröscher hat es mir gezeigt, dass in der 12-dimensionalen Fassung der Welt bereits der Schritt in etwas ganz anderes gegeben war. Und nun haben wir beide uns rangemacht, haben diesen R12 untersucht und da kam nun raus, die Koordinaten 7 bis 12 sind nicht mehr materiell definiert. Das heißt, der Materiebegriff ist jenseits des R6 nicht mehr vorhanden. Wohl aber der Begriff des Volumens. Das ist das eine. Zum anderen haben wir festgestellt, dass diese durch die Lösungsmannigfaltigkeit aufgeprägte Strukturierung der 6 Weltkoordinaten der materiellen Welt sich fortsetzt, zum Beispiel die Koordinaten 7 und 8 bilden einen Unterraum, den wir den I2 nennen, und die Koordinaten 9 bis 12 bilden einen Unterraum, den wir den W4 nennen. Aus Gründen, wenn ich Zeit genug habe, sage ich es Ihnen. Aber warum? Aber nun konnte man die ersten 8 Dimensionen, die ersten 6 konnten sowieso ausgedeutet werden, die 3 Raumdimensionen, die eine Zeitstruktur, die beiden, der zweidimensionale Unterraum der Organisation. Und während 7 und 8 nicht mehr materieller Art sind, es sind sozusagen die Komplemente zu den organisatorischen Koordinaten. Wir mussten sie ausdeuten als informatorische Koordinaten. Daher der Name I2 für diesen zweidimensionalen Unterraum. Also die ersten 8 Koordinaten konnten wir interpretieren und konnten auch für alle diese Koordinaten Elementarlängen herleiten aus dieser geometrischen Letzteinheit, die ich nur erwähnt habe. Es würde zu weit führen. Und während wir versucht haben, diesen vierdimensionalen weiteren Unterraum zu untersuchen. Wir konnten die Koordinaten nicht interpretieren. Wir wissen wohl, es gibt dort wohl mit Sicherheit Elementarlängen. Wir konnten sie nicht herleiten. Im Übrigen fanden wir in diesem Unterraum symmetrische Strukturen, extremer isomorpher Symmetrie. Und es existieren Funktionen, aber das alles ist uns nicht mehr zugänglich und daher der Name G4 ist ein vierdimensionaler Raum. Und in der Partikelphysik nennt man, jedenfalls bei den Kollegen, die ich gut kenne, nennt man ein Elementarteilchen, das lauter Geschichten macht, die kein Mensch versteht. Das nennt man ein Gock oder auf Deutsch Gap. Gock, das heißt God only known oder Gott allein bekannt, wir wissen es nicht. Ja, und da nun in diesem Unterraum lauter solche uns unzugänglichen Dinge sind, wenn ich irgendeine Bezeichnung war, habe ich den G4 genannt, aus Spaß, also Reminiszenz an die Kollegen, damit mit den Elementarteilchen da Spaß gemacht haben. Aber jetzt ergibt sich die Frage, also wir haben 12 Dimensionen des Hyperraumes, so nennen wir diesen R12, das ist der Hyperraum der Welt. Diese 12 Dimensionen bilden eine Menge, die strukturiert ist. Wobei der Kardinalzahlenkomplex praktisch den Komplex 3, 1, 2 der materiellen Welt um 2 und 4 erweitert. Das ist dann eine K12-Symmetrie, die dann immer wieder auftaucht. Und nun war die Frage der Abbildung der Strukturen. Ich habe es mit Unterräumen zu tun. Wir haben zunächst mal haben wir gesehen, dass Strukturen dieses I2 aus X7, X8 sich abbilden kann auf Strukturen der Organisation S2 in Abhängigkeit von X5, X6. Diese Strukturen können sich wieder abbilden auf die Zeitstruktur und geraten in die Raumzeit. Die Frage ist jetzt, wo kommen diese Informationen her? Und wir wissen, dass aus diesem Unterraum G4, dass der weit ab ist von dem, was wir Welt nennen, ist gar nicht möglich, dass Funktionen dieses Unterraums jetzt in diesen informatorischen Unterraum geraten. Wir hatten da große Schwierigkeiten. Herr Dröscher hat mir dann gezeigt, dass es nur über einen Vermittlerraum geht und der erwies sich als ein Abschnitt des abstrakten Hilbertschen Funktionenraumes, der hier eine sehr gute Verwendung finden kann. Erst schien es nicht gut möglich sein, jedenfalls Herr Dröscher war eigentlich mit der Sauberkeit der Herleitung nicht einverstanden. Er sagte, wir brauchen eigentlich mehrdimensionale Fourier-Analysen, aber kein Mensch konnte uns sagen, was das ist oder wie man das macht. Und er fand dann allerdings in Wien in der Bibliothek eine Schrift und da konnte man es lernen. Also ich war so froh, dass wir das nicht selber entwickeln mussten. Und nun passiert, das hat Herr Dröscher nun gezeigt, das finden Sie in einer Schrift, die jetzt der Herr Resch im Druck vorliegen hat. Man kann aus dem G4 diese Funktionen abbilden über den Vermittlerraum und sie erscheinen in dem Unterraum, der aus den Koordinaten 7 und 8 aufgespannt wird, erscheint das Ganze als Information. Und diese Information kann nun auf jeden beliebigen Zeitschnitt des Kosmos zugreifen, gleichgültig, ob er für uns Menschen vergangen, gegenwärtig oder zukünftig ist. Und zwar geht das jetzt als Information, wie ich schon sagte, über die Struktur, die Zeitstruktur in die Raumzeit. Und nun konnte man auch feststellen, als was diese Abbildungen in der Raumzeit erscheinen. Und das war für mich eigentlich ein erschütterndes Ergebnis. Ich hätte nicht damit gerechnet. Diese Raumzeit der Abbildungen enthält nach der Projektion aus dem G4 superpositions- und interferenzfähige Wahrscheinlichkeitsamplituden. Das heißt, der Physiker hat die Raumzeit der physischen Körper im Sinn. Das ist aber nicht die echte Raumzeit. Es gibt auch die Raumzeit der Abbildungen, die mit der Raumzeit der physischen Dinge verknüpft ist im Sinne einer Verschränkung. Das ist die echte Raumzeit, in der nun im Mikrobereich, also im Bereich der Wechselwirkungen zu höheren Systemen, dort wirken diese Wahrscheinlichkeitsamplituden. Das heißt, hier wird Materie organisiert ohne Energieaufwand. Vorhandene Energie und vorhandene Materie wird von außerhalb der Raumzeit so gesteuert, wie es sein soll. Und zwar wirkt diese Steuerung durch diese Wahrscheinlichkeitsfelder immer dann, wenn ein Wechselwirkungssystem da ist. Das ist das, was dafür verantwortlich ist, dass Nukleonen sich zu den höheren Organisationen der Nuklide vereinigen. Dass die wiederum Elektronen einfangen und Atomhüllen bilden. Die Strukturen der letzten Außenhülle des Atoms machen die gesamte Chemie aus. Das heißt, dieses riesige Bild materieller Vorgänge scheint hier ständigen Steuerungen unterworfen zu sein. Und ich muss sagen, das ist ein faszinierender Schluss, denn die Abbildungskette selber ist genau das, was man als Steuerungsprozess bezeichnen würde. Und die Konsequenz aus diesem Bild des Hyperraumes ist die, wir haben eine Grenze des Materiellen überschritten, wir sehen einen Hyperraum als zahlenmäßiges Abbild. Wie gesagt, immer der galileische Verzicht, das ist nicht die wirkliche Welt, es ist sozusagen der numerische oder quantifizierbare Schatten der Welt, kurz das, was ich eigentlich gemeinsam mit Herrn Resch als Physis bezeichne. Das ist der logische Bereich, in dem die Logik der Zahl greift. Und hier scheint jetzt etwas Unglaubliches zu geschehen. Auf Wechselwirkungssystemen wirkt die Steuerung, wenn sie nicht wirkt, also wenn zum Beispiel viele Moleküle einen großen Haufen bilden, dann ist das Ganze ein nicht organisiertes Kollektiv aus Molekülen. Und auf ein solches Kollektiv, das benimmt sich zeitlich so, wie es für die meisten Mikrozustände am wahrscheinlichsten ist. Es wird Kausalität vorgetäuscht. Im Mikrobereich gilt das nicht mehr. Wenn nun aber Moleküle sich zu immer höheren Strukturen zusammenfinden, dann wird auch die Steuerung auf immer größere Gebilde einwirken. Sehen Sie, das ist der Prozess, der hinter den Lebensprozessen steht. Schließlich ist der lebende Organismus durchstrukturiert nach Staudinger vom Makrobereich bis in den atomaren Bereich hinein. Und da das Ganze nun ein großes Wechselwirkungssystem ist, ist es der Steuerung unterworfen. Das heißt, Sie können über diese durch Wahrscheinlichkeitsamplituden gesteuerten Systeme nie Vorhersagen machen, präziser Art. Sie können nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Es wird sich so oder so oder so benehmen, je nachdem, wie die Wahrscheinlichkeitsamplituden liegen. Das heißt, diese Form ist als Quantentheorie eine Theorie des Möglichen, während die klassische Physik eine Physik des faktisch Vergangenen ist. Nur ist es so, dass man, und das hat mir Herr Dröscher gezeigt, man kann aus der Abbildungskette, weil wir es mit Wahrscheinlichkeitsamplituden zu tun haben, doch tatsächlich die gesamte Quantentheorie aus dieser Hyperraumdynamik herleiten. Das hat es bisher noch nicht gegeben, impliziert aber gleichzeitig zwei negative Feststellungen. Erstens enthält die hergeleitete Quantentheorie die gesamte aus historischen Gründen seit den 20er Jahren entwickelte Form. Nur ist der Informationsinhalt der hergeleiteten Quantentheorie wesentlich größer als der heute geltenden. Das impliziert hier zwei Negationen. Die Göttinger-Kopenhagener Schule sagte nämlich, die Quantentheorie ist fundamentaler Art und abgeschlossen. Wir können zeigen, man kann die Quantentheorie aus der Hyperraumdynamik herleiten. Das bedeutet, sie kann gar nicht fundamental sein. Denn etwas Fundamentales kann ich nicht aus einem anderen Zusammenhang herleiten. Und sie ist auch nicht abgeschlossen, denn wir sehen hier eine Menge Eigenschaften, die in der heutigen Form überhaupt nicht auftauchen. Und ich weiß nicht, wie das ankommen wird, aber mir ist es eigentlich ziemlich gleichgültig. Hauptsache, das wird jetzt erstmal diskutiert. Nicht? Aber immerhin ergeben sich hier interessante Ausblicke, interessante Fragen. Kann man aus dieser Abbildungskette aufwerfen, auf die ich vielleicht noch zu sprechen komme, noch etwas Zeit da ist. Man kann aber auch das Gravitationsgesetz neu formulieren. Das kann man aber schon in der sechsdimensionalen Fassung machen. Und man kommt zu einer kosmologischen Gleichung. Ein algebraisches System höherer Ordnung, in dem das absolut Größte dieser Welt, der Durchmesser des ganzen Universums, durch reine Zahlen verknüpft ist mit dem absolut Kleinsten, nämlich der geometrischen Letzteinheit, die als Flächendifferenz auftritt. Sie können das auch in Band 1 nachlesen. Und hier hat Herr Dröscher gezeigt, dass diese kosmologische Gleichung umgeformt werden kann zu einem Galois-Polynom 7. Grades. Und jetzt kann man die Lösungen grafisch untersuchen. Ich habe es mit dem Computer gemacht. Das heißt, einen Teil der Lösung habe ich auch früher schon gefunden. Die Gleichung hat für den Zeitpunkt Null der Welt. Ich kann ja jetzt Folgendes machen. Ich kann beispielsweise vom jetzigen Abmessungen der Kleinsteinheit ausgehen und kriege einen augenblicklichen Durchmesser des Universums, der wesentlich größer ist als der Hubble-Radius, der als etwas ganz anderes eigentlich erscheint. Wenn ich nun in der Zeit, jetzt gibt es drei Möglichkeiten, entweder expandiert das Universum noch oder es bleibt konstant oder es schrumpft. Was es auch immer tut, es wird sich nicht in einer Rotverschiebung äußern, weil die Abmessungen des Universums zurzeit so gigantisch sind, dass bezogen auf den momentanen Durchmesser eine Lichtverschiebung sich erst in der 100. Dezimalstelle bemerkbar machen würde. Aber wir konnten zeigen, dass die Rotverschiebung auf einen Gravitationsprozess zurückgeht, der aus einer eben aus der Version des Gravitationsgesetzes abgelesen werden kann, die sich aus der sechsdimensionalen, nichtlinearen Theorie anbietet. Und nun kann man immer weiter zurückgehen, man kann sehen, also konstant bleibt das Universum nicht und es kann auch nicht schrumpfen. Es gibt astrophysikalische Hinweise, und zwar nicht die Rotverschiebung, ich denke andere Dinge, Missverhältnis der schweren Elemente zum Helium beispielsweise, auf das mich Professor Bahle damals aufmerksam machte, die zeigen, ja, das kann noch expandieren. Das heißt, wenn nun diese Kleinstfläche abhängig ist vom Durchmesser des Universums, beide hängen ab vom Weltalter, dann kann man zurückrechnen, in früheren Zeiten war der Durchmesser größer, war der Durchmesser kleiner, das Flächenelement größer. Und nun greift ein interessanter Gotteserweis, den ich bei den Theologen gesehen habe, der Erweis der Causa Prima, der greift jetzt, denn ich kann immer weiter zurückgehen in die Vergangenheit, dann komme ich schließlich an einen Zeitpunkt, wo das Universum so klein ist und die Flächeneinheit so großes Flächenelement, dass ein einziges Flächenelement das ganze Ur-Universum umschließt. Weiter zurück geht es nicht. Und das wird ausgedrückt durch die algebraische Gleichung. Wenn nun nur eine Lösung vorhanden ist, dann greift der Erweis der Causa Prima nicht. Tatsächlich gibt es aber drei Lösungen für den Weltenursprung, also drei die drei elementare Kugelsphären darstellen, die konzentrisch sind. Und für das Weltenende gibt es eine weitere Dreiheit aus Sphären. Wir nennen sie direkt die kosmogonische und die eschatologische Sphärentrinität des Ursprungs und des Endes. Jetzt liegen aber zum kosmogonischen Ursprung, liegen durch diese drei Sphären in bestimmten Diametern, liegt etwas Urtümliches, vor allem eine urtümliche Struktur, die aber keine Geschichte mehr in der Zeit hat, denn wir sind ab Zeitpunkt Null angekommen. Folglich muss die Causa Prima, die erste Ursache, jenseits von dem gelegen haben, was wir Menschen Zeit und Raum nennen. Und tatsächlich kann man hier weitermachen. Man kann zum Beispiel, wie Herr Drüscher sagte, diese drei Diameter, oder wenn wir jetzt die der eschatologischen Trinität noch dazu nehmen, diese sechs Diameter sind doch eigentlich das Urtümlichste, was es in der Welt gibt. Und dann hatte Drüscher die Idee gehabt, er sagte, wenn wir es schon mit den urtümlichsten Dingen zu tun haben, dann müssen wir auch die urtümlichste Form der Mathematik darauf anwenden. Das ist die abstrakte Mengentheorie. Und nun kann man immer tiefer in die Weltstruktur hinabsteigen, bis an ihre Quelle. Und findet dann einfache Zahlen, die mit Dimensionszahlen zusammenhängen. Ja, vor dem Zeitpunkt Null ist eigentlich ein Unsinn nachzufragen, was da war. Das ist Raum- und zeitlose Apeiron der Philosophen. Dennoch gibt es hier ureinfachste, präformierende algebraische Strukturen. Das ist immerhin ein ganz entscheidendes. Hier schauen Sie wirklich hinter die Welt. Und nun kann man zeigen, dass diese Abbildungskette aus diesem G4 bis in die Raumzeit immer dann greift, wenn ein stationäres zeitliches Geschehen sich unstet verändert, sich also dynamisch verändert. Diese erste Unstetigkeit war zum Zeitpunkt Null des Kosmos. Es entstand der Raum und es traten die Zahlen, einfachen Zahlen, in die Zeitlichkeit ein. Viel später, das ist eine irrsinnig hohe Zahl, das ist eine 1 mit 108 Nullen, so viele Jahre sind wohl vergangen, bis, das lag jetzt fast schon in der Gegenwart, so vor 15 bis 40 Milliarden Jahren, kam es zu einer weiteren Unstetigkeit im Zeitstrom. Und das bedeutete eine Kosmogonie der Materie. Hier ist die Materie entstanden, zwar nicht durch einen großen Urknall, das wird immer so leicht gesagt, Herr Drüscher, und ich habe gleich herausgefunden, es waren eigentlich sehr viele kleine Urknalle. Das war ein inflationsartiger Prozess, der lawinenartig lief. Man kann damit sehr viele Makrostrukturen des Kosmos tatsächlich erklären. Zum Beispiel können wir sogar die Durchmesser der Weltraumblasen wiedergeben. Und also das ist schließlich eine ganze Menge und die Verteilung der Galaxien im Kosmos und können auch was zu den Quasaren sagen. Aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Es gibt jetzt noch andere Unstetigkeiten, also dynamische Änderungen. Dynamische Änderungen immer, wenn man einen relativen neuen Nullpunkt der Zeit setzen kann. Und das haben wir bei den Wechselwirkungsvorgängen zu tun. Wenn nämlich Wechselwirkungsquanten zwischen Elementarstrukturen der Materie ausgetauscht werden. Und tatsächlich kann man aus diesen Urelementen, ich kann da im Einzelnen nicht drauf eingehen, das wird diesen Rahmen dieses ganzen Sache sprengen, aus den Urelementen kann man tatsächlich sämtliche Kopplungskonstanten errechnen, die sozusagen als Raum- und zeitlose Größen vom Uranfang des Zeitpunkt Null der Welt da waren, die Zeit durch die ganze Welt begleitet und heute als Kopplungskonstanten aller materiellen Vorgänge erscheinen. Es gibt neben den vier Gruppen physikalischer Wechselwirkungen noch zwei, das sind ausgeartete Felder, und es gibt jenseits von Raum und Zeit noch sechs weitere Kopplungen. Das sind die transformatorischen Kopplungen, die bestimmen, welcher Art der Wechselwirkungsprozess hier ist. Das heißt, damit haben wir aber urtümliche Wahrscheinlichkeiten für die Emission und Absorption von Wechselwirkungsquanten. Also, wir können explizit aus diesen Urelementen die gesamten Kopplungen und Wechselwirkungen beschreiben. Mir sagte ein Kollege vom Elektronen-Synchrotron, dann können wir ja auch die Zerfallswahrscheinlichkeiten bestimmen. Das ist geradezu sensationell, sagt er von seinem Gesichtspunkt her. Ich finde etwas anderes noch viel sensationeller. Die Wechselwirkungskonstanten in ihrer Ganzheit sind schließlich das Baugesetz der Materie schlechthin. Und überlegen Sie mal, das Baugesetz der Materie begleitet die Raumzeit vom Zeitpunkt Null an bis jetzt und jetzt wirkt es. Und wir haben diese bunte, mannigfaltige materielle Welt. Sehen Sie, das ist das Fazit, was man lernen kann, beim Blick in den Hintergrund unserer Welt. Das sind nämlich diese immateriellen Seite der Welt, das ist ja der eigentliche Welthintergrund. Und aus diesem immateriellen Bereich erfolgt eine Steuerung des materiellen Geschehens. Und nun kann man damit natürlich versuchen, auch einige, das liegt mir sehr nahe, einige Fragen der Evolution des Lebens zu untersuchen. Denn es gibt auf mindestens einem Gestirn dieses Kosmos auch materielle lebende Organismen aufbaut. Und zwar ist dazu erforderlich, einmal ein Informationsträger, das ist diese DNS-Doppelhelix, und, das wird meist übersehen, noch ein Protein höherer Struktur, das wir noch nicht so kennen, das imstande ist, die Informationen abzufragen. Und das weiß, wo der Punkt im Satz ist. Naja, nur dann geht es. Die Nukleotide alleine oder Polypeptide, die durchaus in den Urtagen eines eubiotischen Planeten von selbst entstehen können, sind noch keine Lebewesen. Präbionten leben doch nicht. Erst wenn ein Coda eingeschrieben ist für ein primitivstes Lebewesen, also wenn die Phosphodiesterbrücken der Nukleotide so geschlossen werden, dass immer drei Nukleotide als Codon eine sind, praktisch einen Katalysator bilden, der irgendein Element des Lebens herstellt, zum Beispiel irgendeine der 20 Aminosäuren oder Nukleotide oder noch Uracil dazugenommen, ja, dann kommt es darauf an, dass diese Codons sinnvoll hintereinander geschaltet werden. Denn nur dann können erste Proteine entstehen, die als erste Glieder einer Synthesekette auftreten können. Das heißt, der Code muss intelligent eingeschrieben werden. Nun kann man sagen, naja, das kommt durch Zufallsmutation und Selektion. Aber hier melde ich einige Zweifel an. Ich habe mich selbst mit der Paläontologie beschäftigt. Ich weiß, dass zum Beispiel die Lebewesen sich entwickeln, wie es Darwin sagte. Darwin war ein sehr, sehr gescheiter Mann. Man sollte ihn wirklich ihm das zukommen lassen, was ihm zusteht. Er hat nämlich gezeigt, wenn man die Fossilien zusammenlegt, dann gibt es Übergänge bis zu den Arten, die heute leben. Nur eins hatte er nicht. Er musste daraus folgern, die Arten gehen auseinander hervor. Aber eins konnte er nicht wissen, Darwin hatte zu seiner Zeit keine Atomphysik zur Verfügung. Das heißt, er konnte die Alter der Fossilien nicht bestimmen. Das können wir aber heute. Und nun stellt sich raus, dass, weil wir die Alter bestimmen können, nach dem reinen Darwinismus, das ist immer das Schlechte, wenn man einen Namen einen Ismus hängt, ja, beim reinen Darwinismus würden die Lebewesen in ihrer Änderungsgeschwindigkeit auf Horizontalen liegen. Und genau das geht nicht, wir reichen dann mit der Zeit nicht aus. Ich habe das hier schon mal gesagt, dann hätte zum Beispiel das erste Pferd schon da sein müssen, bevor es diese Erde und diese Sonne gab. Fledermäuse hätten in kambrischer Zeit vor 3 Milliarden Jahren auftreten müssen. Aber tatsächlich ist anders, das hat Schindewolf schon erkannt, die Arten erscheinen typostrophenhaft, fangen mit einem sehr hohen Wert der Änderungsgeschwindigkeit an, der während der Typogenese steil abfällt, dann leitet es in die Horizontale, die, ich nenne es mal die darwinsche Typostase über, und wenn die Typolyse kommt, dann gibt es wieder einen steilen Anstieg der Änderungsgeschwindigkeit, dann ist die Art weg. Aber dieses zu kurze Zeit und auch die das Kurzfristige, wie bei die Übergangsform, ich denke an die Ichthyostega, die Saimuria, ein Oligokyphus, wie hier neue Prinzipien reinkommen, typostrophenhaft entstehen sie, dann wird eigentlich in relativ kurzer Zeit ein ganzes Stück Code an den alten Code angehängt. Ja, und es kommt was Vernünftiges dabei raus. Ich meine, um so etwas zu machen, müsste die Natur alleine so lange würfeln, dass das einmal passiert und dass es viel, viel länger als die Welt alt ist. Und hier, und aus dieser Klemme kommt man heraus, wenn man die Prinzipien der Biologie versucht, über die Molekulargenetik und die Molekularbiologie in dieses große Bild vom Hintergrund der Welt zu integrieren. Denn wenn aber die Baupläne der Organismen intelligent konstruiert werden, wie nach einer Blaupause, dann wäre ja die steuernde Ursache in dem G4 Das hätte ja eine intelligente Ursache. Sehen Sie, nun mündet das Ganze in eine sehr eigenartige Form eines neuen Theismus hinein. Man kann praktisch wieder ein gläubiger Mensch werden, wenn man sich nur tief genug mit der Natur befasst. Allerdings können wir uns hier kein Gottesbild machen. Auch das ist für uns Menschen um eine riesige Zahl von Nummern zu groß. Hier müssen wir passen, aber das macht ja auch nichts. Nicht wahr? Wir können praktisch das so hinnehmen und uns eben über diese Dinge freuen, wie ich überhaupt den Eindruck habe, dass die Sinngebung bewussten Lebens darin liegt, dass in den Vernunftwesen praktisch ein Spiegel des ganzen Universums entsteht, in dessen Lichte sich die Urgedanken aus dem Grunde der Weltenseele selber bewusst werden. Und wenn Sie sich das klar machen, dann werden Sie manches Mal, wenn Ihnen das Leben sinnlos erscheint, wenn Sie sagen können, na, eigentlich kann das gar nicht so sinnlos sein. Ich könnte nur noch viel mehr über bewusstes Leben sagen, über psychologische Dinge, aber da würde ich das Thema überschreiten. Vielleicht machen wir das ein andern Mal. Nicht? Aber da lässt sich viel Interessantes zu sagen. Aber was ich jetzt so abschließend sagen möchte, mit diesem Bild vom Hintergrund der Welt haben wir einen Prüfstein, den Selektor für die verschiedenen Weltbilder, nicht wahr? Die ja letztlich politisch sehr gefährlich werden können in ihrer Vielfalt. Wir können doch sagen, wir haben hier zwar nur den Schatten der Welt, den Schatten in Form eines einer numerischen Logik aufgefunden, aber das, was wir hier wissen, wissen wir unbedingt. Und nun können wir die Weltbilder prüfen. Stimmen Ihre Thesen, eigentlich Ihre Grundthesen, mit dem überein, was in der Natur real da ist? Denn letztlich sind die Grundthesen der Weltbilder immer Sätze, die man weder beweisen noch widerlegen kann. Nicht wahr? Die stehen als Thesen im Raum. Aber jetzt kann man sehen, was fällt hier eigentlich aus. Herr Drüscher machte mich darauf aufmerksam, eigentlich sollten wir uns von allen Weltbildern verabschieden, aufgrund dieses Blickes im Hintergrund, die auf dem reinen Materialismus beruhen. Die Bilder sind einfach falsch deshalb, weil man glaubt, dass alles praktisch so von selber entsteht, dass eben nichts weiter existiert, aber dass es auch diesen nicht-materiellen Bereich nicht gibt. Das können wir aber beweisen. Ich meine, dann müsste man die ganze Mathematik außer Kraft setzen, wenn man sagen will, das ist alles dummes Zeug. Es scheint gar nicht zu sein. Zumal man ja die riesengroßen Systeme wie die Quantentheorie, die Relativitätstheorie, die unsere heutige Physik bestimmt, daraus herleiten kann. Und so nebenher kommt noch eine komplette Theorie sämtlicher Wechselwirkungen, sämtlicher Elementarteilchen dabei raus, sämtlicher kosmischer Elementargrößen wie Elementarladung. Ich meine, das ist ja schließlich etwas, was man nicht einfach übersehen kann. Und ich finde, dem kann man ruhig irgendwelche Ideologien aufopfern. Und das ist es, was ich Ihnen sagen wollte. Deswegen, ich lag von Anfang an im Thema. Und das war es, was ich hier darstellen wollte. Ja, meine Damen und Herren, ich sehe am Applaus, dass Sie da Freude dran haben. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, ein neues Buch von mir ist beim Resch Verlag im Druck. Es heißt Strukturen der physikalischen Welt und ihrer nichtmateriellen Seite. Da finden Sie die Beweise für das, was ich Ihnen hier gesagt habe. Im Übrigen möchte ich noch an eins erinnern. Sehen Sie, ich hätte ja weiß, dass in vielen Kreisen diese Arbeiten gefragt sind, aber ich möchte Sie bitten, jetzt eins zu berücksichtigen. Von mir aus wäre ich nicht imstande, auch nur ein einziges Wort zu schreiben. Alles, was ich aufschreiben will, muss jemand anders schreiben. Alles, was ich lesen möchte, muss ein anderer für mich lesen. Ich möchte jetzt einmal an eine ganz persönliche Sache, macht man bei Kongressen nicht, erinnern. Ich habe eine Frau geheiratet, die aus einem ganz anderen Gebiet kommt. Sie ist Bühnenkünstlerin, Konzertsängerin und hat es fertiggebracht, in einer wahrscheinlich für uns kaum fassbaren Weise, mit einer unheimlichen Energie, zu lernen, wie man diese Dinge liest und wie man sie aufschreibt. Und hier wäre sonst nichts mehr möglich gewesen. weil ich das einfach nicht mehr schaffen würde. Nicht? Und das möchte ich mal betonen, dass hier ja eigentlich fast die Ursache ist, weshalb sowas überhaupt entstehen kann. Bitte entschuldige die persönliche Bemerkung. Und dann noch eins. Ich will noch kurz was sagen. Ja. Meine Damen und Herren, ich möchte noch eins sagen. Ich bin für Sie, für Fragen, verfügbar heute und morgen. Am Sonntag muss ich hier verschwunden sein. Ich habe nämlich, um hierher zu kommen, verbotenerweise eine mir verordnete Kur unterbrochen. Ja, also am Sonntag muss ich hier verschwinden. Aber heute und morgen stehe ich zu Ihnen zur Verfügung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.